Es ist uns eine große Freude, dass wir heute wieder bei euch sein dürfen, hier in Selb. Und wir haben auch schon einige Gäste gesehen, die aus Schönwald dazugekommen sind, dass man sich hier so versammelt. Und das ist wirklich ein Stück weit schon nach Hause kommen. Denn wir sind viel unterwegs, aber hier in Selb und Wunsiedel, da begleiten uns einige liebe Geschwister schon seit Anfang an, seitdem wir noch in Äquatorialguinea waren und bevor wir überhaupt nach São Tomé ausgereist sind. Denn wir sind hier erst 2011 dorthin gegangen, hatten aber schon seit 2001 dieses Anliegen, diesen Fingerzeig des Herrn, damals durch einen Traum. Und da waren viele Jahre des Betens, der Vorbereitung für diesen Dienst, aber hier war so eine Stück weit auch mit Aussendegemeindezelle, sage ich mal, die uns da ermutigt hat und von Anfang an auf dem Weg begleitete. Und als wir eben dieses Video sahen, dachte ich, ja, diese Stühle, ne, sind schon wichtig, auf die, denen wir Platz nehmen. Und diese Stühle, die sind nicht nur beim Willow Creek Kongress, sondern auch hier. Hier seid ihr heute zusammengekommen in der Gemeinde unter Gottes Wort und wir wollen auch erwarten, dass Gott heute zu uns spricht, uns ermutigt und uns begegnet. Und in diesem Sinne möchte ich euch uns jetzt mit hineinnehmen in eine Geschichte, nämlich auch in eine Gemeindegründungssituation, und zwar in die Gemeindegründung von Antiochia. Vielleicht habt ihr diesen Bericht schon mal gehört aus der Apostelgeschichte 11, und da heißt es: Nach dem Märtyrertod des Stephanus und der einsetzenden Christenverfolgung flohen die Gläubigen aus Jerusalem und kamen so an verschiedene Orte. Dort verkündigten sie das Evangelium, aber nur den Juden. Doch einige Gläubige, die nach Antiochia kamen, erzählten auch den Griechen, also den Nichtjuden, die frohe Botschaft von Jesus. Die Kraft des Herrn aber war mit ihnen und viele dieser Leute, dieser Heiden, kamen zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Als die Gemeinde in Jerusalem davon hörte, was in Antiochia geschah, schickten sie Barnabas dorthin. Als er in die Stadt kam, erkannte er voller Freude, wie sehr Gott diese Menschen gesegnet hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, in ihrem Glauben an unserem Herrn zu bleiben. Denn Barnabas war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. Und so kamen noch viele weitere Leute zum Glauben, fanden den Weg zu Jesus Christus. Barnabas zog aus und holte Paulus dazu. Und gemeinsam kehrten sie nach Antiochia zurück und blieben beide ein ganzes Jahr, um die vielen Gläubigen zu unterrichten. Und dort in Antiochia wurden die Gläubigen auch zum ersten Mal Christen genannt, die, die Jesus nachfolgen. In diesen Tagen kamen Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, er hieß Agabus, erhob sich und sagte durch den Heiligen Geist eine schwere Hungersnot voraus, die sich über die ganze Welt erstrecken würde. Das geschah unter Kaiser Claudius. Deshalb beschlossen die Gläubigen in Antiochia, ihren Geschwistern, den Christen in Judäa, Jerusalem, zu helfen. Jeder gab so viel er konnte. Und Barnabas und Paulus brachten die Spende dann zu den Ältesten nach Jerusalem. Soweit die Erzählungen von dieser Gemeindegründung in Antiochia. Und ich finde es so spannend, was da alles so passiert und was dazu führte. Denn wir sehen, Erweckung, Gemeindegründung kann man ja eigentlich nicht machen. Es passiert. Und deshalb weil wir auch so nach der Frage sind, wie kommen denn Menschen zum Glauben? Sei es jetzt bei uns in São Tomé, da sehen wir auch, in einem Dorf passiert was, im Nachbarort, wo der Pastor selber predigt, passiert nichts. Ne? Und wir fragen uns, denke ich, hier in Deutschland auch, wie können wir denn Menschen mit dem Evangelium erreichen? Und da habe ich überlegt, ja, wie war es denn da in Antiochia? Wie hat es denn angefangen? Man bedenke Verfolgungssituation. Ne? Die Christen flohen aus Jerusalem. Warum flohen sie? Es gab die Steinigung des Stephanus, der erste Märtyrertod eines Christen in Jerusalem. Und damit setzte die Christenverfolgung ein. Und Paulus, ne, damals Saulus, stand ja da an der Spitze. Die Frauen und Männer, die Christen, wurden ins Gefängnis geworfen und dann flohen die anderen, weil es um Leib und Leben, um die Familie ging. Und dann gingen sie erstmal aus Jerusalem raus, nach Judäa, also um die umliegenden Provinzen, nach Samarien, schon ein bisschen weiter weg und jetzt eben auch bis nach Antiochia. Das war dann schon so bis ans Ende der Welt, denn Antiochia war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches, römische Provinz, also zu den Heiden. Und was taten sie da, egal wo sie hinkamen? Sie erzählten von ihrem Herrn, sie erzählten, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Und für mich war das so, wow, die kommen aus einer Verfolgungssituation, haben erlebt, welche Konsequenzen das hat und erzählen es trotzdem weiter. Denn die Juden waren nicht nur in Jerusalem, die waren auch in Judäa, in Samarien und auch im Römischen Reich verstreut. Da gab es auch Synagogen. Und trotzdem waren sie so angerührt von der Botschaft, hat das Evangelium so sehr ihr Leben verändert, dass sie nicht anders konnten, als davon zu erzählen. Und ich stelle es mir vor, sie kamen an und sagten, ja, stellt euch vor, was in Jerusalem passiert ist. Da war Jesus, da war derjenige, der sagte, er ist der Messias. Der sagte, und wir haben es auch gesehen, dass Blinde sehend wurden, Lahme gehend wurden, Aussätzige rein wurden, dass Taube hören konnten, dass sogar Tote auferstanden sind, dass den Armen, allen die frohe Botschaft verkündigt wurde. Stellt euch vor, zu jeder Beerdigung, zu jedem Begräbnis, wo Jesus hingegangen ist, zumindest was uns berichtet wurde, das hat nicht stattgefunden, weil die Toten auferstanden sind. Dämonen wurden ausgetrieben und nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Jüngern, von den Aposteln. Als er gekreuzigt wurde, da gab es ein Erdbeben, der Vorhang im Tempel zerriss. Es wurde wieder, der Zugang wurde wieder geschaffen zum Allerheiligsten. Es öffneten sich Gräber, es standen Tote auf, denen die Menschen in Jerusalem begegnet sind. Stellt euch vor, was da passiert ist. Ich stelle mir vor, die Menschen haben gezittert, wo sie es erzählt haben. Was geschehen ist, als dieser Mann, der sagt, dass der Messias gestorben ist. Und dabei blieb es nicht. Stellt euch vor, er ist auferstanden. Er ist auferstanden, er wurde gekreuzigt, begraben und ist auferstanden. Und es steht nicht irgendwo, wir haben ihn gesehen. Er wurde in Jerusalem gesehen, viele Menschen haben ihn gesehen. Er war unterwegs als Auferstandener. Und was ist dann passiert? Er ist aufgefahren in den Himmel zum Vater, zu unserem Gott. Und damit war es nicht vorbei. Nein, diese Männer, diese Apostel, die Jesus nachgefolgt sind, die haben auch angefangen, Wunder zu vollbringen. In Jerusalem, Dämonen wurden ausgetrieben. Petrus ging zum Tempel und sagte dann zu dem Gelähmten, der an der Pforte stand, wo alle vorbeigingen und nur Almosen gaben, sagte zu ihm, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf und sei gesund. Geh. Und dieser Mann, der von seiner Geburt an gelähmt war, stand auf und ging. Es geschahen Zeichen und Wunder. Stellt euch vor. Und es blieb nicht in Jerusalem. Es ging nach Samarien. Es ging bleibt nicht nur bei den Juden stehen. Plötzlich wurde ein römischer Hauptmann, Cornelius in Joppe, dem sind Engel erschienen. Der war nicht mal Jude. Der war nur Anhänger des Glaubens. Und der kam, dem sind Engel erschienen und die wurden, seine Familie ist zum Glauben gekommen. Das Evangelium zog weiter. Und durch Philippus, der war nicht mal ein Apostel, sondern ein einfacher Christ. Und dann Petrus ist weitergezogen. Er hat Wunder getan. Petrus, ein Apostel, hat Tote auferweckt. Stellt euch vor, die Menschen haben diese Dinge gesehen. Ihr Herz war voll. Und man sagt doch so schön, wessen das Herz voll ist, das geht der Mund über. Sie konnten nicht schweigen. Wer so etwas miterlebt hat, der kann nicht schweigen. Auch in Verfolgungssituationen. Und es blieb dann nicht nur bei den Juden stehen, sondern ging weiter. Denn manche sagten, gut, das, was ich mit meinem Gott erlebt habe, das will ich auch meinen Brüdern und Schwestern erzählen, den anderen Juden, den anderen in der Synagoge. Andere hatten den Mut, auch weiterzugehen und zu sagen, nein, nicht nur die brauchen das, sondern diejenigen, die noch nie was von unserem Gott gehört haben. Und ich fragte mich, ja, wie ist das bei uns? Warum habe ich oft dieses Feuer nicht mehr? Entweder diesen Zeugenmut, entweder habe ich es nie erlebt, dass Gott so in meinem Leben eingegriffen hat, oder ich habe es schon vergessen, oder ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich gar nicht mehr so diesen Animo, ne, dieses motiviert bin, es weiterzugeben. Und ich frage mich, ja, was ist es bei uns, auch hier in Deutschland? Denn wie ihr gesehen habt, unsere Leute in São Tomé, die haben diese grundlegende Veränderung in ihrem Leben so erlebt, dass sie sagen, ich möchte es weitergeben, ich muss es weitergeben. Die Geister, die ich gerufen habe, die mich gequält haben, die Dämonen, von denen ich besessen war, bin ich losgeworden durch den Heiligen Geist, weil der in mein Leben gekommen ist. Ich bin endlich frei und brauche keine Angst mehr haben vor Flüchen, vor Besprechen, vor irgendwelchen Geistern, die mir nachts erscheinen, weil ich sagen kann, nein, in Jesu Namen weiche. Du hast kein Anrecht mehr auf meinem Leben. Und sie müssen erleben, wie diese Geister weichen. Und sie dürfen es erleben. Die Geister müssen Folge leisten, weil sie in der Autorität Jesu sprechen, weil sie den Heiligen Geist haben. Und die Leute dürfen erleben, es funktioniert. Wie damals in der Apostelgeschichte. Und dann gehen sie zum Nächsten und sagen, ich weiß, denn der Geist quält dich. Es poltert, ne, Poltergeister nachts bei dir. Und ich kann dir sagen, wie du den los wirst. Und nun, wie ist es bei uns? Ich denke, jeder, der hier ist, kommt in die Gemeinde aus einem bestimmten Grund. Irgendwo hat Gott uns schon mal angerührt. Irgendwo haben wir diesen Gott erlebt in unserem Leben und Veränderung erlebt. Und da ist es doch so wichtig, dass wir rausgehen und es weitergeben. Ich weiß nicht, wie euch Gott erschienen ist. Sei es durch einen Trost, durch die Ewigkeitshoffnung, durch die Auferstehungshoffnung, es geht weiter, das war bei mir so. Sei es durch eine Ermutigung, durch Hilfe anderer Christen, wo wir gesagt haben, Mensch, die ticken anders, die funktionieren anders. Aber dass wir uns das behalten und sagen, mir war es doch so wichtig, lasst es uns weitergeben. Und bei unserer Mission hatten wir vor einiger Zeit eine internationale Konferenz unter diesem Motto, with fire, on fire for the king, with passion for the lost. Dieses on fire sein, wenn ich on fire bin, wenn ich brennend bin für den Herrn und diese Liebe für die Verlorenen habe, dann gehe ich doch raus, weil ich weiß, ich habe ihnen etwas zu bringen. Und dann ist die Frage, ja, wie kommen wir wieder zu diesem on fire sein? Wie kommen wir wieder dazu, diese Passion, diese Leidenschaft zu haben, andere zu erreichen, es ihnen weiterzugeben? Und ich glaube, das können wir nur aus dieser persönlichen Begegnung mit Jesus heraus. Und da ist es so wichtig, nicht nur den Vater zu kennen, Gott, den Vater, den Schöpfer, der gesagt hat, ich habe alle Tage deines Lebens in mein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ich habe dich geschaffen, du bist der Ton, ich bin der Töpfer. Ich weiß genau, was ich in dich hineingelegt habe. Ich weiß genau, wozu ich dich begabt habe und berufen habe. Ich weiß genau, was ich mit deinem Leben vorhabe. Dieser Schöpfergott, den ist es wichtig zu kennen und ein Zeugnis zu geben. Und der mich berufen hat, ne, Gottes Gaben Arme berufen können nicht gereuen. Der wird mich auch gebrauchen hier. Aber da ist es auch so wichtig, Jesus kennenzulernen, wie die Menschen hier Jesus kennengelernt haben. Der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und was heißt es? Ich bin für deine Sünden am Kreuz gestorben. Ich habe für dich alles getragen. Und dann muss ich erstmal wissen, ja, ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche Vergebung der Sünden. Ich muss irgendwann an dem Punkt kommen, wo ich auf die Knie gehe und sage, Herr, hier bin ich, ich bin Sünder, ich brauche deine Vergebung, ich kann alleine nicht leben, ich komme in diesem Leben nicht zurecht ohne dich. Ich wäre vor dem Richterstuhl Gottes verurteilt ohne deinen Freispruch, weil ich einfach egoistisch, selbstsüchtig bin, nicht die Liebe habe, die ich brauche für die Nächsten. Ich brauche diese vergebene Liebe Jesu, die muss ich kennenlernen, um sie weitergeben zu können. Und wenn ihr da an dem Punkt noch nicht wart, dann bittet Gott darum und Jesus, dass er euch das zeigt. Denn nur aus dieser Haltung heraus haben wir auch das Anliegen, es weiterzugeben und zu sagen, hey, wir sind alle Sünder und wir brauchen diese Vergebung. Und wir müssen auch den dritten Teil der Trinität kennenlernen, den Heiligen Geist, und erfüllt sein vom Heiligen Geist. Wir lesen hier, und Barnabas war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist. Und die Macht des Herrn, die Kraft des Herrn war mit den Gläubigen in Antiochia, wo sie Zeugnis gegeben haben. Das können wir nicht aus uns heraus. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, die Macht, die Geistesgaben, die Gott freisetzt in uns. Die Erweckung, die nur Gott schenken kann. Und deshalb ist es so wichtig, uns danach auch auszustrecken. Und ich denke, wir sehen hier, gerade bei dieser Geschichte, Erzählung aus der Gemeinde in Antiochia, es ist so wichtig, dass die unterschiedlichen Gaben zusammenkommen und wirken. Denn Gott sagt, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, am Anfang der Apostelgeschichte, und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur Gott, den Schöpfer, den Vater zu kennen, nicht nur Jesus Christus, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, sondern auch den Heiligen Geist, die Kraft, die Macht des Heiligen Geistes und offen zu sein für seine Gaben, die er in uns und in euch gebrauchen möchte und freisetzen möchte. Denn wir sehen hier, einige hatten die Gabe der Evangelisten. Sie waren on fire for the King, on Feuer für den Herrn, mit der Leidenschaft, mit der Passion für die Verlorenen, durch die Erlebnisse in Jerusalem, was sie mit dem Herrn erlebt haben. Und dann kommen sie raus, müssen fliehen aus Jerusalem, erzählen es weiter und sind als Evangelisten tätig bei ihren Landsleuten, bei den Juden. Das heißt, wenn man es vergleicht bei Leuten, die vielleicht heutzutage sagen, ja, sie sind Christen, ich bin doch getauft als Baby, ich gehe doch Weihnachten und Ostern, wenn es hochkommt, in die Kirche, ich hatte doch Konfirmation. Und wir denken, wir sind Christen und kennen in Wirklichkeit unseren Herrn noch gar nicht. Und da dann hinzugehen, und weißt du, was ich mit Gott erlebt habe? Ich gehe auch Weihnachten und Ostern in die Kirche. Gottes Wort ist mir auch wichtig, wurde auch getauft. Aber weißt du was, den kannst du richtig erleben. Gott kann dein Leben hineinsprechen, so wie er mein Leben verändert hat. Ich hatte keinen Job, ich war hoffnungslos und ich bin trotzdem in die Gemeinde gegangen. Gott hat mich ermutigt, Gott hat mir neue Arbeit gegeben, Gott hat mich aufgebaut, noch bessere. Gott hat mir eine Vision gegeben für mein Leben, hat mir gezeigt, wo ich eigentlich hingehöre. Er hat mir einen Partner geschenkt. Er hat mich freigemacht von meinen Süchten, von meinen Bindungen. Ich war in der Internetpornografie und Gott hat mich rausgeholt. Ich war alkoholabhängig. Keiner wusste es, das Feierabendbier wurde 2, 3, Schnaps, Whisky. Ohne die konnte ich gar nicht mehr runterkommen. Und Gott hat mich freigemacht. Wir haben so viel weiterzugeben. Und das haben die Christen hier getan. Aber einige gingen noch weiter. Die waren missionarisch tätig. Das heißt, die haben nochmal so eine kulturelle Ebene überwunden und gingen nicht nur zu den Heiden, zu den Juden, sondern auch zu den Heiden, zu den Griechen, die viele Götter hatten, die Schweinefleisch aßen, unrein waren, die solche Statuen, Götzenstatuen hatten und anbeteten und nicht nur eine, sondern viele. Für die Juden waren sie wirklich so der Abschaum, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Aber einige, ich weiß nicht warum, hatten eine besondere Liebe für diese Menschen, dass sie sich genähert haben oder haben schon in deren Nachbarschaft gelebt, Bekanntschaften, Arbeitsbeziehungen, Business, ne, hatte man damals auch Handel getrieben mit denen, dass sie gemerkt haben, nee, so anders sind die gar nicht. Sind auch nur Menschen, die auf der Suche sind nach dem einen wahren Gott, nach dem, wie es bei uns heißt, der Hilfsquelle, dem Hilfsgeist, der wirklich helfen kann. Wenn man dann sagt, ne, wie Paulus in Athen, ihr habt einen Altar für einen Gott, den ihr nicht kennt, und ich sage euch, wer dieser Gott ist, und das ist der Einzige, der wirklich helfen kann. So wie wir zu unseren Leuten sagen, es gibt nur einen Geist, der wirklich helfen kann, der stärker ist als alle anderen, nur ein Hilfsgeist, das ist der Geist Gottes. Und da haben wir so viel weiterzugeben. Und manche schaffen halt diesen Sprung, ja auch kulturellen Sprung über ihren eigenen Schatten in eine andere Kultur hinein. Wie wir hören, einige arbeiten hier mit Iranern, andere ne, mit Ukrainern jetzt. Und wir wurden nach Afrika geschickt, wo wir sagen, das ist eine spezielle Berufung, auch eine spezielle Begabung, die Gott da schenkt. Das heißt nicht, dass ich mit den Leuten im Busch sitze, aber Gott hat uns eine Begabung geschenkt zu networken, wie ihr gesehen habt, Literatur hinzukriegen, Bibeln hinzukriegen, Seminare anzubieten und dann auch Dinge zusammenzubringen, Menschen zu prägen, auszubilden, die dann zurückgehen und die Menschen in den Dörfern von Jesus zu erzählen. Und das sehen wir hier nämlich bei Barnabas. Und ich finde es so spannend, ne? Da entsteht in Antiochia plötzlich eine Erweckung aus ganz normalen Christen heraus, die aber on fire sind, die brennend sind, die was weitergeben. Aber nicht die Apostel, nicht die Pastoren. Und jetzt hört man diese Nachricht in Jerusalem, ist schon ganz besorgt. Jetzt hatten wir doch erst sowas in Joppe, da in Samaria, da sind jetzt schon die ersten, ne, mehr oder weniger Samariter, waren hier keine richtigen Juden für sie, in diesem Sinne keine richtigen Gläubigen zum Glauben gekommen, da Cornelius, römischer Offizier, und jetzt fängt es noch da in Antiochia an. Antiochia, man bedenke, 500 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt, 700 Kilometer Straße, so wenn man mal schnell sagt, ich komme von Bayern von München nach Berlin, um zu gucken, was da los ist, da gibt's eine Erweckung und kein Pastor war dabei. Stellt euch vor, kein Gemeindeältester war dabei. Und da gibt es plötzlich eine Erweckung. Was ist denn da passiert? Jetzt müssen wir doch erstmal nach dem Rechten schauen, ob das so theologisch alles hinhaut. Und sie schickten Barnabas. Und Barnabas kommt und es ist so schön zu sehen, er freut sich erstmal. Ich kann mir vorstellen, da lief nicht alles gleich hundertprozentig rund. Da waren theologische Fragen. Wie gehen jetzt die Heiden mit den die Griechen mit den jüdischen Vorschriften um? War ja dann Essensvorschriften und Beschneidung, was da alles noch kam. Im Apostelkonzil später wurde das geklärt. Aber er kam und freute sich erstmal und ermutigte die Gläubigen. Er war so ein richtiger Ermutiger am Herrn, ist Barnabas da für mich. Und er kommt rein. Und durch seinen vorbildlichen Lebenswandel kommen noch andere Menschen zum Glauben. Und in dem Sinne ist er für mich auch ein Förderer, Ermutiger, aber auch ein Ermahner. Denn wenn wir mit einem anderen Lebensstil in dieser Gesellschaft unterwegs sind, wenn wir sagen, ich nehme jetzt nicht mal so diese Geschenke an, die mich zu einem guten Freund machen und dann zu einem guten Auftrag verhelfen, ne? So in Richtung Bestechung. Ich lebe meine Beziehung anders, bin zwar mit meinem jetzt Bekannten zusammen, aber wir fragen uns, wollen wir heiraten? Wir planen unsere Verlobung und ziehen erst zusammen, wenn wir verheiratet sind. ich möchte ein Vorbild sein für die Jugend. Also lebe ich auch als Jugendmitarbeiter so und ziehe erst zusammen, wenn ich verheiratet bin? Und mach das nicht irgendwann, sondern auch nach einer Prüfungszeit, wenn wir sagen, so und jetzt leben wir als Vorbild. Und das ist damit natürlich ein Anstoß für diejenigen, die es nicht so tun. Und auch ein Ärgernis, eine Stück weit Ermahnung, indem ich vorbildlich lebe. Und da ist auch euer vorbildlicher Lebenswandel als Christen eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung. Und das tut Barnabas hier mit seiner Gabe in seiner Art und Weise. Und er merkt, wow, jetzt sind hier so viele zum Glauben gekommen, da brauche ich Hilfe. Der sagt jetzt nicht, das schaffe ich alleine, ne? Ich bin jetzt der Apostel, ich wurde ausgesandt von Jerusalem, ich habe das unter Kontrolle. Nein, er sagt, hier sind so viele zum Glauben gekommen, ich habe meine Begabung, aber auch meine Begrenzung und ich hole mir jetzt Hilfe. Und dann geht er nach Tarsus, 130 Kilometer Luftlinie, 230 Straße, weiß nicht wie viele Tagesreisen, ist er mal dahin gegangen. Er hat gesagt, ich lasse die Gläubigen jetzt lieber hier alleine, hol mir Hilfe und mach dann ordentlich weiter. Und dann bleiben beide, Paulus und Barnabas, ein ganzes Jahr, um die vielen Gläubigen zu unterrichten. Sie nehmen sich so viel Zeit für die Unterweisung, zu ermutigen, aber auch zu unterweisen, was heißt denn jetzt Glauben an Jesus? Was ist denn passiert? Wer ist denn der Messias im Alten Testament? Was ist denn Jerusalem passiert? Um ihnen zu zeigen, wer ist Jesus, wer ist Gott und wie haben wir diesen Zugang? Und es ist so spannend zu sehen. Und Paulus ist halt dieser Lehrer, ne, dieser ein bisschen straightere Typ, der da auch schon mal, wir kennen ja seine Briefe, durchgreift und die ergänzen sich. Und so haben wir das auch bei uns gemerkt, es ist so wichtig, sich Hilfe zu holen. Denn wir haben auch Gastlehrer, alleine schaffen wir das nicht. Wir haben unsere Gaben und Berufung, aber auch unsere Begrenzungen. Wir sind die Networker, die Organizer. Ich kann da mit Gottes Hilfe diese Aktion mit Care-Paketen, Schulrucksacken organisieren. Aber da ins Dorf zu gehen und mich um die Kinder zu kümmern und da zu unterrichten in den Schulen bei dem Krach und mit den dreckigen Kindern, weil ich bin eine Krankenschwester, hätte auch Hygieneschwester werden können und ich sehe immer die ganzen Bakterien und Bazillen an den Händen der Kindern, wenn die sie mich so entgegenstrecken. Ich denke, ihr seid ganz lieb und süß, aber es gibt bestimmt bessere Leute, die mit euch arbeiten können als ich. Ich organisiere euch dann die Schulrucksäcke und die anderen, die sind da mit euch unterwegs über die Jahre in den Dörfern. Jedem hat Gott Gaben und Berufungen geschenkt. Und jetzt ist es so wichtig, die zu erkennen und dann auch umzusetzen. Denn da kamen noch Propheten, die sind plötzlich mal so aus Jerusalem, die 500 Kilometer Luftlinie, nach Antiochia gekommen und haben dort prophezeit eine Hungersnot. Die wurden ernst genommen. Die Gemeinde hat zusammengelegt und eine Hilfe nach Jerusalem geschickt, sozusagen zur Muttergemeinde. Und ich finde das so stark zu sehen, da kamen Propheten, die hatten diese Gabe und wurden ernst genommen. Da hat man jetzt nicht gesagt, da müssen wir mal prüfen und gucken. Also ich denke, es wurde geprüft, aber es wurde nicht so sehr geprüft, dass sie abgesägt wurden und gesagt haben, naja, wir sind hier eine neue gegründete Gemeinde, wir müssen erstmal nach uns schauen. Nein, sie wurden ernst genommen, man sandte Geld zurück und es kam die Hungersnot unter Kaiser Claudius. Und es war so wichtig, dass die Christen in der Verfolgung in Jerusalem, wo sie ins Gefängnis geworfen sind, Häuser zerstört wurden. Ich stelle mir das vor, so Reichspogromnacht, da wurden Existenzen zerstört. Sie mussten sich verstecken und die wurden jetzt unterstützt durch die Gabe. Und wer die Gabe hat des Unterstützens, die sagen, ich bin nicht der große Evangelist und Prediger, aber ich kann geben, der möge geben. Das ist so wichtig, wie wir es hier sehen. Und da kommen die Gaben und Berufungen zusammen. Und ich möchte abschließen mit dem Punkt, dass es in Liebe geschehen soll. Denn wir hören und kennen dieses Bild aus 1. Korinther 13 mit dem ein Leib und vielen Gliedern. Ne? Nur das Auge funktioniert nicht, nur das Ohr funktioniert nicht. Also es funktioniert, aber kann nichts machen. Wenn ich gut reden kann, aber meine Beine mich nicht dorthin bringen, wo auch andere sind, die mich hören können, dann nützt mir das nichts. Wenn wir nicht als Christen in der Gemeinde, als Glieder des Leibes, als Geschwister in Liebe zusammenarbeiten, uns gegenseitig ergänzen, das merkt man ja sonst als Ehepaar, die Unterschiedlichkeiten, wie wichtig es ist, sich zu ergänzen. Wenn wir es nicht in der Gemeinde schaffen, dann wird es nichts. Und dafür brauchen wir Liebe. Denn der andere ist manchmal so anders gestrickt. Also ich verstehe diesen Bruder nicht, Herr, was hast du dir dabei gedacht? Aber der liebe Gott hat sich was dabei gedacht. Und er hat es gut gemacht für diese lieben und gewissenhaften Geschwister. Als der Uli vor einem Monat uns anschrieb und sagte, schick doch mal den Predigtext und die PowerPoint. Dann dachte ich, in einem Monat weiß ich, ob ich da noch lebe. Mensch, Uli, du bist ja ein guter Organisator. Und das Technikteam eine Woche vorher die PowerPoint. Ich so, eine Woche vorher. PowerPoint, im Moment, wir sind unterwegs, da waren wir gerade in der Schweiz auf Besuche. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Internet habe, mal gucken, kam aber an. Und es ist so wichtig, diese auch gewissenhaften, strukturierten Leute zu haben, die alles so schön organisieren. Da braucht man aber auch die Propheten, die in unser Leben hineinsprechen. Und die Evangelisten, die Missionare, diejenigen, die so dienen, organisieren, die gastfreundlich sind, die einen aufnehmen. Wir hatten das vor kurzem, hat eine Familie für uns einen Hauskreis organisiert. Die kannten wir noch gar nicht richtig persönlich und die kannte auch die Leute nicht, die so da eingeladen hat, weil wir haben ihr eine Liste gegeben. In eurer Gemeinde kennen wir die und diejenigen, könnten wir die nicht mal zusammenholen. Wir haben keinen Predigttermin mehr gekriegt. Ja, machen wir. Zwei Grills angeschmissen. Der Mann hatte noch eine Fuß-OP vorher gehabt. Bier, Essen, alles da, luden die Leute ein, sagten, ist doch schön, lernen wir mal andere aus unserer Gemeinde kennen, die etwas größer ist. Wir dachten, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also die haben die Gabe der Gastfreundschaft. Mir wäre das zu viel. Also ich lade gern zum Kaffee ein, so übersichtlich, gemütlich, am besten noch zwei oder vier, aber nicht mehr. Das ist eine Gabe. Und damit möchten wir zum Schluss noch einmal raufgucken auf die Geschichte und sehen, wenn wir brennend für den Herrn sind und die Leidenschaft für die Verlorenen haben, weil wir unseren dreieinigen Gott kennen, dann können wir viel tun, dann können wir unterwegs sein, weil wir wissen, was wir zu sagen haben. Denn wir sollen seine Zeugen sein. Wir sollen nicht irgendwelche Geschichten erfinden, sondern Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben. Das ist mir noch ganz wichtig. Zeugen sein. Wir brauchen nicht die Bibel in- und auswendig kennen. Das ist schön. Aber wenn wir von dem nichts mit dem Herrn erlebt haben in unserem Leben, nützt mir das überhaupt nichts. Nur wenn es echt ist, wenn es anfassbar wird. Ne? So, ich habe erlebt. Ich habe gesehen, ich kann dir Zeugnis darüber geben, wie Gott mein Leben und mich verändert hat und meinen Mann und meine Familie. Dann hat es Ausstrahlungskraft, weil es authentisch ist, echt. Und Fire for the King is Passion for the Lost. Dann haben wir Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wir sehen, wie hier die verschiedenen Gaben und Berufungen zusammenkommen und sich dann auch ergänzen dürfen. Wenn wir unsere Gaben und Berufung nicht kennen und nicht gebrauchen, wie hier Evangelisten, Missionare, Apostel, Lehrer, Förderer und Ermutiger, Geber zum Schluss, dann nützt alles nichts. Wir müssen sie kennen und gebrauchen und dann müssen wir als ein Leib fungieren in Liebe. Und ich möchte schließen mit den Worten aus 1. Korinther 12, Abvers 28. Jedem hat Gott seinen ganz bestimmten Platz zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten und drittens Männer, die in der Gemeinde Gottes Wort lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftige helfen. Einige leiten die Gemeinde, andere beten in unbekannten Sprachen. Sind sie nun alle Apostel, Propheten oder Lehrer oder kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen beten und Wunder tun? Und das Gesagte noch erklären? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gabe bemühen, die in der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg, der dazu führt. Und das ist die Liebe. 1. Korinther 13, damit entlasse ich euch zum Nachlesen. Die Liebe, denn ohne die Liebe wären wir alle nichts und wären auch Gottes Gaben nichts. Amen.